Abschnitt 33 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Ein neues seltsames Bild. Der hohe Rabbi Löw steht, wie er gern tut, mit seinem langen Leib an die Wand gelehnt, die Hände flach im Rücken gegen die Mauer gespreizt. In dem kleinen Stübchen in der Alchemistengasse vor Kaiser Rudolf, der im Sessel versunken liegt. Zu Füßen des Rabbis liegt schläfrig und katzenfromm des Kaisers Berberlöwe. Der Rabbi und der Katzenkönig sind gute Freunde. Ich sitze an dem kleinen Fenster, vor dem die Bäume kahl zu werden beginnen. Mein streifender Blick sieht drunten durch das entlaubte Gebüsch zwei riesenhafte schwarze Bären, die zottigen Köpfe schnuppernd erhoben, mit rot gesperrten Rachen heraufblinzeln. Rabbi Löw hat ruckartig die eine Hand von der Wand weg und hinter seinem auf- und abschwankenden Rücken hervorgezogen. Er hat das Glas ergriffen, das ihm der Kaiser hingehalten hat, und schaut lange auf die kristallflächige Kohle. Dann geht sein Kopf in die Höhe, dass unter dem weißen Bart der knöchrige Adamsapfel hervortritt, und sein Mund scheint rund und lautlos zu lachen. In einem Spiegel sieht man nichts anderes als sich selbst. Wer sehen will, der sieht, was er sehen will in der Kohle, denn das eigene Leben in ihr ist längst verbrannt. Der Kaiser fährt auf. »Wollt ihr sagen, Freund, das Glas sei ein Betrug? Ich selber habe...« Der alte Jude rührt sich nicht von seiner Wand. Er schaut zur nahen Zimmerdecke hinauf und schüttelt den Kopf. »Ist Rudolf ein Betrug? Rudolf ist geschliffen zur Majestät wie ein Glas. Ringsum hart geschliffen. Also kann er spiegeln die ganze Vergangenheit des Heiligen Römischen Reiches.« Er hat aber kein Herz, nicht die Majestät und nicht die Kohle. Mir geht ein Schnitt durch die Seele. Ich schaue den hohen Rabbi an und fühle das Opfermesser an meiner Kehle. Keine Not herrscht mehr im gastlichen Haus Dr. Hayeks. Gold strömt von allen Seiten zu. Rosenberger sendet für die Gnade, einer Sitzung Kellys beiwohnen zu dürfen, in der der grüne Engel erscheinen soll, Geschenke über Geschenke von verschwenderischer Pracht, von unschätzbarem Wert. Der alte Fürst ist bereit, nicht nur seine Güter, sondern sein ganzes armes altes Leben den Offenbarungen des neuen Tempels, der Loge vom westlichen Fenster zum Opfer darzubringen. Also darf er mit uns hinab in den Keller des Doktors Hayek steigen. Die düstere Sitzung beginnt. Alles ist wie einst, nur Jane fehlt. Ich ersticke schier vor würgender Erwartung. Nun ist der Augenblick gekommen, nun soll mir der Engel Rede stehen für das Menschenopfer, das ich ihm dargebracht habe. Rosenberger bebt an allen Gliedern. Er betet ununterbrochen leise vor sich hin. Kelly ist auf seinem Sitz. Er fällt in Verzückung. Jetzt ist er fort. An seiner Stelle glüht grün der Engel auf. Die Erhabenheit der Erscheinung wirft Rosenberger zu Boden. Sein Schluchzen wird hörbar. Ich bin gewürdigt worden. Ich bin gewürdigt worden. Das Schluchzen geht in Wimmern über. Der alte Fürst liegt im Staub und babbelt wie ein kindisch gewordener Greis. Der Engel wendet sein eisiges Auge auf mich. Ich will zu ihm reden, aber die Zunge klebt mir am Gaumen. Ich kann den Anblick nicht ertragen. Ich nehme alle Kraft zusammen, ich raffe mich auf. Einmal, zweimal, umsonst. Der steinerne Blick lähmt mich. Lähmt mich vollends. Der Engel redet aus der Ferne zu mir. Deine Nähe ist mir nicht lieb, John Dee. Deine Unbotmäßigkeit ist nicht weise. Dein Löcken gegen die Prüfung ist nicht fromm. Wie soll das Werk aller Werke gelingen? Wie soll das Heil sich erfüllen, solange der Lehrling Unheilsames im Herzen trägt? Schlüssel und Stein dem Gehorsam, Warten und Verbannung dem Ungehorsam. Harre in Mortlake, meiner John Dee. Tierkreiszeichen am Himmel. Was bedeuten sie mir? Ein drehendes Rad? Ja, ich begreife. Jahre, Jahre, Jahre sind es, die da vorübereilen. Zeit, Zeit. Dann öde Brandruinen ringsum. Geschwärzte Mauern durchschreite ich, von denen faule Tapeten herabklatschen. Über ehemalige Türschwellen stolpert mein Fuß, von denen nicht mehr zu sagen ist, aus welchem Raum in welchen Raum sie mich, den einst fröhlichen Herrn des Schlosses, geleitet haben. Nein, nicht sagen kann ich, dass ich gehe, ich schleiche nur, schlurfe so müde, so müde, so müde. Ich klettere eine halb verbrannte Holzstiege empor. Splitter und rostige Nägel reißen mir am zerschlissenen Rock. Ich betrete eine muffige Küche. Die Küche, in der ich einst Gold gemacht habe. Senkrecht gestellte, ausgetretene Backsteine bilden den Fußboden. In der Ecke ein Herd, darauf eine Schüssel, aus der einst meine Hunde getrunken haben. Eine trübe Milch darin, daneben ein vertrocknetes Stück Brot. Abgedeckt ist der Raum gegen den freien Himmel mit einer schrägen Bretterlage, durch deren Ritzen der kalte Herbstwind hereinwinselt. Das ist Schloss Mortlake, das sie hinter mir verbrannt haben, als ich vor 5 Jahren nach Prag zog zu Kaiser Rudolf. Die Küche ist der besterhaltene Raum in dem Gemäuer. Ich habe ihn mit eigener Hand notdürftig hergerichtet, dass er mit Eulen und Fledermäusen zur Wohnung dient. Ich sehe mich selbst, verwahrlost bis zum Äußersten. Wirre, schneeweiße Haarsträhnen über der Stirn, wirrer, silberfarbener Bart, der ungepflegt aus Nase und Ohren hervorwächst. Zerfallen, zerfallen das Haus, das Steinerne wie das aus Fleisch und Knochen. Und keine Krone von Engelland und kein Thron von Grönland und keine Königin zur Seite auf dem Stuhl und kein Karfunkel über dem Haupte. Froh muss ich sein, meinen Sohn Arthur geborgen zu wissen, fern oben in Schottland bei den Verwandten meiner toten Jane. Gehorsam war ich dem Engel vom westlichen Fenster. Gehorsam dem Ruf und gehorsam dem Urteil, der Verwerfung. Mich friert, obschon mein alter Freund Price mich in mitgebrachte Decken hüllt. Tief von innen heraus friert mich vor Alter. Immer wühlt ein Schmerz tief drinnen in meinem morschen Leib, ein nagendes Etwas, das sich abmüht, die Kanäle des Lebens zu verschütten. Price beugt sich über mich, horcht mit ärztlich sachtem Ausdruck seines Ohrs an meinem gebeugten Rücken und murmelt: »Gesund, reiner Atem, wohlgemischte Säfte, ein ehernes Herz.« Mich schüttelt ein kicherndes Lachen. Ja, ein ehernes Herz. Und Königin Elisabeth ist lange, lange tot. Die Liebliche, die Mutige, die Schneidende, die Lockende, die Königliche, die Zerstörende, die Gnädige und die Ungnädige. Sie ist tot. Tot, lange tot. Keine Kunde hat sie mir hinterlassen, keine Kunde geschickt, wo ich sie suchen soll. Kein Zeichen, dass sie mich sieht. An meinem Platz am Backsteinherd sitze ich unter dem Bretterdach, von dem polternd von Zeit zu Zeit der Schnee abrutscht, und wühle in Vergangenheit. Price erscheint auf der Hühnertreppe, der alte Price, mein Arzt und mein letzter Freund. Ich spreche mit ihm von Königin Elisabeth, immer nur von Königin Elisabeth. Nach langem Zögern sagt er mir Seltsames. Er war an ihrem Krankenbett, als sie im Sterben lag. Sie wollte ihn nicht missen, den Landarzt von Windsor, der ihr in vergangenen Tagen so manchen guten Doktorsrat gegeben hatte. Sie lag in Fieberfantasien. Er wachte allein bei ihr in der Nacht. Sie sprach von ihrem Aufbruch in ein anderes Land, in ein Land jenseits des Meeres, dort, woher sie den Bräutigam ihr Leben lang erwartet habe, dort, wo die Burg rage mit dem Brunnen und dem Wasser des ewigen Lebens. Dorthin wolle sie nun übersiedeln, und dort wolle sie wohnen in der Stille eines süß duftenden Gartens, und dort erwarte sie den Bräutigam. Dort werde kein Warten sie grämen und keine Zeit ihr zu lang dünken. Dort werde kein Alter und kein Tod sie berühren. Dort sei noch der Brunnen mit dem Lebenswasser, davon werde sie trinken. Das Wasser werde sie jung erhalten. Jung, so jung, wie sie nie gewesen sei seit König Edwards Tagen. Und dort werde sie Königin sein in den Gärten der Seligkeit, bis der Gärtner dem Bräutigam winkte, dass er sie herabhole aus der verwunschenen Burg der geduldig wartenden Liebe. So erzählte mir Price. Wieder das öde Gemach. Ich bin allein. Price ist nicht mehr bei mir. Ich weiß nicht, sind's Tage her oder Wochen, dass er fortgegangen ist? Ich sitze mit dem Gesicht zum Herd und stochere mit zittrigen Händen in der erloschenen Glut. Schräge Sonnenblitze flimmern durch die Lattenritze im Dach über meinem Haupt. Ist also der Schnee verschwunden? Es ist mir einerlei. An Kelly muss ich plötzlich denken. Das Einzige, was ich von ihm weiß, ist, er habe ein schreckliches Ende genommen in Prag. Vielleicht war es nur ein Gerücht. Es ist mir einerlei. Da, ein Geräusch auf der morschen Treppe. Ich wende mich langsam. Aus der Tiefe heraus hakt sich mühsam, Schritt vor Schritt, ein keuchender Mensch. Warum muss ich an den Höhlenkeller mit der eisernen Leiter in Dr. Hayeks Haus in Prag so deutlich denken? So, ganz so bin ich selbst einmal aus der Tiefe emporgeklommen, die Sprossen der Leiter ertastend, mit zitternden Knien, weil Jane... Und oben, am Ende des Abgrunds, hatte Kelly mich erwartet. Da, da hebt Kelly, wirklich und wahrhaftig Kelly, den Kopf über die Treppenluke zu mir in die Küche. Er taucht empor, schiebt Kopf, Brust, Beine herauf, wankt, steht an den Türpfosten gelehnt vor mir. Nein, er steht nicht. Ich sehe genauer. Er schwebt ein wenig, vielleicht handbreit über dem Boden. Er könnte auch gar nicht stehen, denn seine beiden Beine sind gebrochen, mehrfach am Oberschenkel gebrochen und an den Waden. Die Knochen dringen da und dort wie Spieße blutig durch die erdbeklebte Hose aus Brabanter Tuch. Reich gekleidet immer noch ist der Mann mit den abgeschnittenen Ohren, aber seine Gesichtszüge sind verwüstet. Sein Edelmannskind hängt ihm in Fetzen vom Leib. Der Mann ist tot. Erloschene Augen stieren mich an. Blaue Lippen bewegen sich lautlos. Ruhig klopft mein Herz. Nichts reißt mich aus der tiefen Ruhe meiner Sinne. Ich sehe Kelly an. Dann Bilder, windgewirbelte wie farbiger Nebel. Wälder gerinnen daraus, die Wälder Böhmens. Über Wipfeln ein Turmdach mit der schwarzen Wetterfahne, dem Habsburger Doppeladler, Karlstein. Hoch im Wehrturm, der nach Nordwesten auf glattriffigem Braunerzfelsen aufgemauert ist, ein aufgebrochenes Kerkerfenster. Und an der schwindeltief abstürzenden Kalkwand kratzt und fingert sich ein Menschenleib zu Tal wie eine kleine schwarze Spinne. Unsäglich dünn ist der Faden, an dem sie hängt. Mühsam wickelt sich das schwache Seil übers Fensterkreuz ab. Weh dem Krabbelwesen, das dort hinab will. Bald baumelt es frei in der Luft, denn die Mauern sind mit sanfter Schwingung nach einwärts errichtet. Sorgfältig hat der Baumeister dieses ewigen Kerkers an jede Möglichkeit des Entfliehens gedacht. Da ist kein Entkommen, arme Menschenspinne, an deinem dünnen Faden. Rückwärts nun klimmt der dort hängende, in freier Luft langsam sich drehende Mensch. Da, ein leises, sich neigendes Fensterstocks droben, ein wirbelnder Ablauf des Seils, ein kaum sichtbarer Ruck. Der bleiche Gast an meiner Türschwelle stöhnt geisterhaft auf, als müsse er wieder, immer wieder und wieder den Augenblick seines einstigen Sturzes von neuem durchleben, des Sturzes in die grüne Tiefe unten bei Karlstein, der Feste eines unberechenbar launischen Kaisers. Ich sehe, wie Kelly, das Gespenst an der Türschwelle, vergeblich sich abmüht, zu mir zu sprechen. Er hat keine Zunge mehr, sie ist ihm in der Erde verfault. Beschwörend hebt er die Hände gegen mich. Ich fühle, er will mich warnen. Wovor? Was hätte ich noch zu fürchten? Kellys Mühe ist umsonst, er kann nicht. Die Augenlider zittern ihm, sie fallen zu. Das Scheinleben der Larve erlischt. Langsam verblasst das Phantom. Es ist Sommer in der alten Küche von Mortlake. Nicht zu sagen, der wievielte seit meiner Heimkehr aus der Verbannung. Ja, aus der Verbannung. Denn die Verbannung hierher, die der Engel mir auferlegt hat, oh, ich fange an, heimlich zu lachen über die finsteren Befehle des Grünen. Die Verbannung hierher, das ist meine Heimkehr gewesen. Hier ist der Boden. Oh, hätte ich ihn doch nie verlassen. Der Boden, der aus seiner mütterlichen Tiefe Heilkräfte aufsteigen lässt in meinen verbrauchten Leib. Heilkräfte, die vielleicht mir den Weg noch weisen können zu mir selbst. Hier wandelt mein Fuß die Spuren meiner Königin. Hier meint meine Seele den verwehten Atem einstiger Hoffnung auf höchstes Glück in dem sanften Hauchen des Abendwindes über Mortlake Castle wieder zu spüren. Hier ist das Grab meines zerstörten Lebens, aber auch der Ort meiner Auferstehung, mag sie so spät kommen, wie sie will. So sitze ich Tag für Tag am kalten Herd und warte. Nichts ist ja mehr zu versäumen, denn Elisabeth hat Grönland erreicht, und keine lärmenden Staatsgeschäfte, keine dummen Schnitzeljagden nach den lächerlichen Phantomen der Eitelkeit entführen sie mir mehr. Wieder Geräusche auf der Treppe. Da steht ein königlicher Kurier vor mir. Seine Verbeugung ist steif, nachdem er sich befremdet umgesehen hat. Ist dies Mortlake Castle? Ja, mein Freund. Und ich stehe vor Sir John Dee, Baronet of Gledhill? So ist es, mein Freund. Lächerlich, dieses Grausen im Gesicht des Kuriers. Der Tropf kann sich einen englischen Baron nur in Samt und Seide vorstellen. Der Rock macht doch den Adel nicht aus und Lumpen nicht den Proleten. Hastig übergibt der Kurier ein versiegeltes Paket, verneigt sich nochmals mit der Grazie einer Holzpuppe, der die Gelenke fehlen, und turnt die wackelige Holzstiege, die zu meinem Empfangssalon führt, wieder hinab. In Händen halte ich das Paket, gesiegelt mit dem Wappen des Fürsten Rosenberg, des Burggrafen zu Prag. Der Nachlass des unseligen Kelly rollt mir daraus entgegen, und ein kleines, sorgfältig geschnürtes Gebinde mit dem Petschaft des Kaisers gesiegelt. Die zähe, schwarzgelbe Schnur widersteht meinem Zerren. Kein Messer zur Hand, unwillkürlich greife ich an meine linke Seite. Wo ist mein Brieföffner? Durchzuckt es mich. Die Stelle, an der ich vor Zeiten den Dolch, das Erbstück der Dies, getragen habe, ist leer. Jetzt weiß ich wieder, dass sie mir das gespenstische Phantom der Elisabeth aus der Hand genommen hat, damals, als sie, von mir beschworen, nach der Anweisung Bartlett Greens, zu mir nachts in den Park von Mortlake gekommen war. und daß ich seitdem, gleichsam zum Trotz, eine damals genau nachgebildete Kopie des Kleinods stets bei mir zu tragen pflegte, um das Ding als Brieföffner zu benutzen. Damals, so fährt es mir durch den Sinn, damals trug ich ihn ständig bei mir, den Brieföffner, statt des verlorenen Dolches. Es muß mir das Falzmesser verloren gegangen sein, auch die Kopie also, es ist nicht schade darum. Endlich lockert sich die Schnur mit Zuhilfenahme eines alten Nagels, der schließlich doch denselben Dienst tut wie eine Lanzenspitze der Hoheldat. Und vor mir liegt der Kohlekristall, den Kaiser Rudolf mir wortlos zurückschickt. Ende von Abschnitt 33, gelesen von Hokuspokus.